Heute Morgen ein anderes Thema. Wie lese ich das Alte Testament? In einem ersten Abschnitt will ich die Antwort geben. Ich lese das Alte Testament wie einer, der das Neue bereits kennengelernt hat. Wir als an den Messias Glaubenden können das Alte Testament nicht mehr isoliert betrachten. Wir haben die Ergänzung kennengelernt und für uns wäre das Alte Testament wirklich ein gekürztes Buch, wenn wir nicht das Neue hätten. Und das Neue wäre nicht verständlich, wenn wir das Alte nicht hätten. Wir haben eine ganze Bibel. Und wir lesen das Alte Testament wie solche, die das Neue kennengelernt haben. Und jetzt gilt es, einiges aus diesem Zusammenhang zu lernen für den Umgang mit dem Alten Testament. Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass der Schlüssel zum Verständnis des Alten Testamentes der Begriff der Heilsgeschichte ist. Die Bibel ist vor allem ein Heilsbuch. Das hilft uns, eine richtige Perspektive zu bekommen. Und die Perspektive beim Lesen ist sehr wichtig. Die Heilsgeschichte weiß um einen Sündenfall, der am Anfang steht. Sie weiß um eine Vorbereitung auf das Heil und dann weiß sie vor allem um das Kommen des Heils in einer Person. Das Heil ist eine Person selbst, Gott in Menschengestalt. Und dann weiß sie um eine Heilszeit, in der wir heute stehen. Sie weiß dann auch um die Vollendung dieses Heils. Das steht für uns noch aus. Aber von unserem Standpunkt aus ist der größte Teil der Heilsgeschichte schon hinter uns. Für die Leute im Alten Testament ist das Wichtigste der Heilsgeschichte noch Zukunft. Und wir müssen das Alte Testament so lesen, dass wir das erkennen, dass man nach vorn schaut. Wir schauen sowohl nach hinten als nach vorn. Das gibt uns also die Perspektive. Jetzt einiges näher ausgeführt, das mit diesem Zusammenhang hängt. A. Daraus ergibt sich, dass einiges anders geworden ist. Seit dem Alten Testament ist einiges anders geworden. Es gibt jetzt zwei Völker Gottes, nicht nur ein Volk Gottes. Allerdings, bereits im Alten, zur Zeit des Alten Bundes, gab es schon das Volk im Volk, die Chassidim, die Frommen in Israel, die das wahre Israel darstellten. Diese Frommen in Israel sind dann die, die den Messias begrüßen, wenn er kommt. Die, die dann leben, empfangen ihn. Es ist eine kleine Schar, aber es sind solche da. Und dies ist dann der Kern der Gemeinde, des neuen Volkes Gottes. Das alte Volk Gottes, das biologische, ist noch im Raum und Gott hat noch Pläne mit ihm. Und aus diesem Raum kommen immer wieder und werden noch immer wieder Menschen zum echten Glauben an den Messias kommen, sodass wir heute in einem gewissen Sinne zwei Völker Gottes haben. eigentlich im Grunde nur eines. Aber insofern, als wir noch einen Rest des alttestamentlichen Volkes da haben, gibt es jetzt nach Paulus drei Aufteilungen der Menschheit. Israel, Gemeinde und die Völker, der Rest der Völker. Es gibt jetzt auch, oder von unserer Perspektive aus merken wir, dass Gott zwei Regenten für sein Volk gehabt hat. Zwei Regenten. Bevor der Messias kam, war der Regent das Gesetz. Gott war der Regent, aber mittels des Gesetzes. Es geht hier um den eigentlichen Regenten, der im Volk regiert, und er ist das Gesetz. Im neuen Bund ist es der Geist, der Regent im Volke Gottes ist, durch den Gott sein Volk regiert. Das bringt also zwei Beziehungen zum Gesetz mit sich. Das Gesetz hört nicht auf zu existieren, aber es gibt von nun an zwei Beziehungen zum Gesetz. Im alten Bund war der Mensch im Gesetz. Im neuen Bund ist das Gesetz im Menschen. Im alten Bund stand der Mensch im Volk Gottes im Raum des Gesetzes. Es war ein Zaun um ihn her. Im neuen Bund ist dieses Gesetz nach Jeremia und Ezechiel, vielleicht auch nach Ezechiel, weiß nicht genau, hineingeschrieben worden in sein Inneres. Der Hebräerschreiber greift das auf. Es gibt auch zwei Heilszeiten jetzt. Die erste Zeit war die Vorbereitungszeit. Zwischen Sündenfall und Messias haben wir Vorbereitungszeit. Und heute ist der Tag des Heils, wo das Heil dispensiert wird, ausgehändigt wird. Vor uns liegt natürlich die letzte Heilszeit, die Ewigkeit. Aber was das Reich Gottes auf Erden betrifft, gibt es wieder an dieser Stelle eine Zweiteilung. Erste Heilszeit, die eigentlich nicht eine Heilszeit ist, sondern eine Hoffnungszeit ist auf das Heil. Und die zweite Zeit, die eine richtige Heilszeit ist, wo das Heil erfahren wird. Allerdings muss hier eine Einschränkung angemeldet werden. Nun, ich schreibe in die Luft, oder in der Luft hier. Die übliche, wie bitte? Also, ja. Das ist ganz einfach. Kann man hier schreiben? Der Mensch wird geschaffen zweiteilig, so wie überhaupt alles, das Gott geschaffen hat, zwei Welten ist. Eine materielle Welt und eine geistige Welt. Und so gibt es, der Mensch lebt in beiden Welten, ist das einzige Wesen, das in beiden Welten wohnt, in der sichtbaren und unsichtbaren, in der materiellen und in der geistlichen Welt. Sein Wesen ist aufgeteilt in zwei Teile, substanziell, nicht funktional, aber substanziell ist er Materie und Geist. Das Heil, das Gott zur Verfügung stellt, ergreift beide Teile, aber nicht zur gleichen Zeit. Im Alten Testament ist das Heil für den Menschen grundsätzlich eine Erwartung. Er kennt das Heil weder dem Leibe nach, noch dem inneren Menschen nach. Und auch die Umwelt kennt das Heil nicht. Wenn das Heil kommt in Jesus Christus, erlebt der Mensch das Heil auf geistlicher Ebene. Und er lebt also auf einer höheren Ebene als der Fromme im Alten Testament. Er lebt bereits im Himmlischen, in der geistlichen Welt. Mit dem Leib lebt er aber immer noch hier. Und für den Leib bleibt das Heil eine Hoffnung. Bis dann die Vollendung kommt, wo der Leib auch erfasst wird vom Heil und die alttestamentlichen Gläubigen auferstanden sind und alle in einer großen Gemeinde sind und das volle Heil genießen. Das volle Heil ist also noch eine Erwartung, weil das Heil für den Körper noch nicht vorhanden ist. Das heißt nicht, dass der Körper nicht in den Genuss kommt des inneren Heils, das ist klar. Ist ein Mensch innerlich ein Geretteter, dann hat das einen Einfluss auf seinen Körper. Und die Kräfte der zukünftigen Welt machen sich hier immer wieder bemerkbar, aber nicht, so war es auch im Alten Testament. Es waren dort auch Zeichen des Heils, aber es war nur ein Schmecken des Heils, es war noch nicht das Eigentliche. Und das macht dem frommen Israel immer wieder Mut, auf das Eigentliche zu hoffen. Es war ein Vorgeschmack. Das Eigentliche lässt noch auf sich warten, auch heute noch, was den Leib betrifft. Aber im Geiste sind wir im Himmel, sind wir Gerettete, sind wir dort, wo wir sein sollten. Dankeschön. Ja. Ein letztes, was anders geworden ist seit dem Alten Bund. Viele Verheißungen sind bereits in Erfüllung gegangen. Da die Messias die Mitte der Schrift ist, sind viele Verheißungen bereits in ihm zur Erfüllung gekommen. Aber, wie schon angedeutet, einiges ist nicht anders geworden. Einiges ist so geblieben, wie es war. Was ist das? Das Wesen Gottes ist dasselbe. Und wenn wir heute Gott kennenlernen wollen, ist es gut für uns, das Alte Testament zu lesen, weil Gott derselbe geblieben ist. Gott hat sich bereits dort geoffenbart und er bleibt so, wie er damals war. So lernen wir Gott im Alten Testament auch kennen, nicht nur im Neuen. Wir lernen Gott kennen in seiner Größe und in seiner Güte. Wir lernen ihn kennen in seiner Größe und in seiner Güte. Seine Größe umfasst seine Allmacht, seine Allwissenheit und seine Allgegenwart, auch seine Ewigkeit. Seine Güte hat zwei Pole, die in Harmonie vorhanden sind, absolute Harmonie. Diese zwei Pole sind Heiligkeit und Liebe. Um diese zwei Pole sammeln sich dann jeweils verschiedene Eigenschaften oder mehrere Eigenschaften. So lernen wir Gott bereits im Alten Testament, sowohl als im Neuen Testament, kennen. Das Wesen Gottes hat sich nicht geändert. Das Handeln Gottes kann verschieden sein, aber nicht das Wesen Gottes. In allem seinem Handeln bleibt Gott heilig und liebevoll. Zweitens, die Forderung Gottes hat sich nicht geändert. An diesem Punkt gehen die Meinungen von vielen Christen auseinander. Aber es ist sehr wichtig, dieses zu behalten. Das Neue Testament, Paulus vielleicht in besonderer Weise, macht das klar. Was wollte Gott immer? Das ist das, was er heute noch will. Gott wollte immer Gerechtigkeit. Vom Garten Eden bis in alle Ewigkeit will Gott Gerechtigkeit. Das heißt, Wesen und Verhalten, das ihm entspricht. Das ganze Heil ist für Paulus Gerechtigkeit. So kann er im Römerbrief die zwei Begriffe auswechselnd gebrauchen. Aber wie kommt man in diese Gerechtigkeit? Der Schlüssel ist der Glaube, das Vertrauen. Und dieses ändert sich nicht im Neuen Testament. Das war immer so gewesen, dass Gott das Vertrauen seines Gegenübers im Menschen verlangte und erwartete, haben wollte. Der Glaube ist der Schlüssel zu der Beziehung, zu einer gerechten Beziehung zu Gott. Die Substanz dieser Beziehung ist die Liebe. Das Wesen der Gerechtigkeit ist die Liebe. Das merkt man bei den 10 Geboten. Im hebräischen Denken ist Nummer 1 oft das Tragende in irgendeinem Komplex. So ist der erste Gedanke im 1. Buch Mose der Titel des Buches Genesis, am Anfang. Anfang, das kennzeichnet das erste Buch. Auszug, 2. Buch Mose. Und so weiter. Der Anfang der 10 Gebote ist das Gebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. In 2. Mose in der verneinenden Form. Du darfst keine anderen Götter neben mir haben, keine andere Liebe. Die Liebe zu mir muss vorrangig sein. Ja, muss absorbierend sein. Sie muss dich ganz in den Bann ziehen. Liebe ist die Substanz der Gerechtigkeit Gottes. Das ist die Forderung Gottes, die sich nie ändert. Das ist die Forderung Gottes im Garten Eden. Unter den Menschen seitdem, ganz besonders in Israel, im Raum des Gesetzes. Und deshalb kommt Jesus, um uns wieder liebesfähig zu machen. Drittens, die Schöpfung Gottes ändert sich nicht. Die Schöpfung Gottes, der Lebensraum des Menschen. Erstens, der Mensch selbst. Er ist die Krone der Schöpfung. Ich spreche hier im Allgemeinen, dass er wiedergeboren wird, haben wir schon gesagt. Aber jetzt der Mensch im Allgemeinen, wenn wir ihn kennenlernen wollen, wenn wir eine gesunde Anthropologie wollen, hilft uns das Alte Testament reichlich. Was der Mensch ist, will der Mensch immer wieder erfahren. Der Mensch ist ein Hauptgegenstand des Studiums des Menschen. Er leidet hier an einer Identitätskrise durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. Er weiß im Grunde nicht, wer er ist. Und so forscht er immer wieder, wer bin ich? Von Anfang an über Descartes bis heute. Die Bibel gibt uns Aufschluss über das Wesen des Menschen, wer er ist im Allgemeinen. Und seit dem Sündenfall hat er sich auch nicht geändert als Sünder. Er bleibt auch hier, was er war. Dass etwas Neues hinzukommt, das haben wir schon gesagt. Und dann die Umwelt der Schöpfung oder des Menschen, die Schöpfung als Umwelt. Seit dem Dekret Gottes nach dem Sündenfall, man spricht immer wieder von einer gefallenen Menschheit, gefallenen Welt. Das ist eigentlich ein ungenauer Begriff und sollte nicht geführt werden. Er ist eigentlich nicht richtig. Wir leben nicht in einer gefallenen Welt, genau genommen. Wir sind eine gefallene Menschheit, aber nur der Mensch ist gefallen, nicht die Schöpfung. Im Garten Eden geschieht nämlich zweierlei. Ein Fall, das ist die deutsche Übersetzung des lateinischen theologischen Begriffes Lapsus, der aber ein Schuldbegriff ist. Der theologische Begriff Lapsus, den man in der Theologie gebraucht, ist ein Schuldbegriff. Und Paulus, der 1. Mose 3, den zweiten Teil, dort theologisch verarbeitet, sagt, die Schöpfung hat keine Schuld. Sie ist also nicht gefallen. Was man damit meint, ist, dass sie in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Aber das ist etwas anderes. Wir müssen etwas genauer hier denken. Die Schöpfung ist nicht mit dem Sündenfall gefallen. Sie ist nicht zu diesem Zeitpunkt in Mitleidenschaft gezogen. Höchstens vielleicht der Leib des Menschen selbst, obwohl das noch nicht ganz klar ist. Aber auf jeden Fall die Umwelt, die wird erst in Mitleidenschaft gezogen, wenn Gott dekretiert, bestimmt, du wirst Schmerzen haben. Das ist natürlich nur ein Symbol oder nicht ein Symbol, sondern ein Teil des Leidens. Zum Mann, du wirst Energieverlust haben bei der Arbeit. Die Pflanzen werden an der falschen Stelle wachsen. Deshalb heißt die eine Gruppe von Pflanzen Unkraut und so weiter. Du wirst Mühe haben. Du wirst extra Arbeit haben und so weiter. Das Leben wird schwer gemacht. Paulus spricht dann von einem Gesetz, von einem Riss, von einer Vergänglichkeit in dieser Welt. Nichtigkeit. Die Welt ist auf dem Weg, ins Nichts zu gehen. Sie ist dabei, auseinanderzufallen. Dann lesen wir aber in Hebräer 1 und in 2. Petrus 3, dass es Jesus ist, der die ganze Welt zusammenhält. Er trägt sie. Wir haben seit dem Sündenfall, beziehungsweise seit dem Dekret nach dem Sündenfall, zwei Gruppen von Naturgesetzen. Aufbauende Kräfte, die schon von zu Hause aus, von der Schöpfung her da sind, die anabolischen Kräfte. Dann die Entropie oder die katabolischen Kräfte, die abbauenden Kräfte. Und diese zwei hält der Sohn Gottes nicht im Gleichgewicht, sondern in der Beziehung, jeweiligen Beziehung zueinander, wie er es gerade wünscht, von Zeit zu Zeit und von Ort zu Ort. Da scheint die Sonne in Korntal und irgendwo strömt es und irgendwo anders ist vielleicht ein Erdbeben und so weiter. Wussten Sie, dass der Herr Jesus heute gesprochen hatte? Durch sein Wort scheint die Sonne, regnet es, Gott spricht. Und dann geht es so, genau wie in der Schöpfung. Durch sein Wort trägt er alle Dinge. Das hat sich nicht geändert. Und der Christ im neuen Bund weiß jetzt vom alten Bund her, wie das aussieht. Das Neue allerdings erklärt manches im Alten Testament. So ist die Römer 8 die Erklärung von Genesis 3. Und letztens, manche Verheißung Gottes hat sich noch nicht geändert, in dem Sinne, dass sie noch nicht erfüllt ist. Viele Verheißungen haben sich bereits erfüllt um den Messias. Warum? Aber einige, was Messias und Volk Gottes betreffen, die im alten Bund gegeben wurden, im Alten Testament, die haben sich noch nicht erfüllt. Das ist also nicht anders geworden. Und so bleiben wir ein Volk der Hoffnung und Israel bleibt ein Volk der Hoffnung. Also, wenn ein Christ das Alte Testament liest wie einer, der das Neue kennengelernt hat, dann stellt er fest, a, einiges ist anders geworden, b, einiges ist nicht anders geworden, und jetzt c, ich greife jetzt etwas Besonderes auf, das ich schon erwähnt habe, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist die Mitte der Schrift, auch des Alten Testamentes. Im Neuen Testament lernen wir, dass er im Alten Testament der Gedanke war. Um ihn ging es. So macht Jesus den zwei Emmaus-Jüngern deutlich am Auferstehungstag in Lukas 24, dass die ganze Schrift ihn zum Ziel hatte. Und so geht er durch die Schrift. Gesetz, Propheten, Psalmen. Und zeigt, wie er der Verheißene war. Johannes 5 steht geschrieben, da sagt Jesus in Vers 39, ihr sucht in der Schrift, und dagegen ist nichts einzuwenden. Das kann Jesus stehen lassen. Aber er macht dann darauf aufmerksam, sie ist es, die von mir zeugt, und ihr wollt dieses Zeugnis nicht annehmen. Ja. Da liegt der Fehler. Wenn ihr schon der Schrift sucht, dann denkt dabei, dass sie mich meint. Sie zeugt von mir. Johannes 5, 39 und dann auch die Verse 45 bis 47. Paulus macht deutlich in Galater 3, dass es bei der Verheißung an Abraham um Jesus Christus ging. Und davon lebt ja Israel, von der Verheißung Abrahams. In Kolosser 3 lesen wir in Vers 16, lasst das Wort Christi, das heißt des Messias, reichlich unter euch wohnen. Und da haben wir die ganze Heilige Schrift eigentlich. Das Wort des Messias ist die ganze Heilige Schrift. Offenbarung 19 haben wir ein schönes Wort. Kann man noch einmal einschalten? Ich sagte, der Mensch war zweiteilig geschaffen. Können Sie die Folie ein bisschen höher kommen? So. Die Bibel, ohne dass wir jetzt die Seele oder den inneren Menschen lokalisieren wollten, um jetzt die Terminologie der Schrift zu gebrauchen. Die Bibel spricht vom Leib als von einem Haus oder einem Gefäß. Er wird der äußere Mensch genannt. Und der geistliche Teil wird der innere Mensch genannt, der im Äußeren wohnt. So ist der Mensch also Geist und Leib, Geistliches und Materielles. In Offenbarung 19, Vers 10 heißt es, Jesus oder das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Prophetie. Die Bibel ist zunächst ein Buch, ein äußerliches Buch. Und wäre tot wie eine Leiche, wenn es nicht um die Hauptbotschaft wäre, der ihr den Geist, das Leben gibt. Als Gott den Geist in die Hülle blies, dann fing Adam an zu leben. Und es ist die Botschaft von Jesus, die der Bibel Leben gibt. Die Botschaft von Jesus ist die Mitte der Heiligen Schrift. Offenbarung 19, Vers 10. Dankeschön. Einige Schriftstellen können also nie verstanden werden, einige alttestamentliche Schriftstellen. Es sei denn im Lichte des Endes der Heilsgeschichte. Und zwar durch Jesus Christus. Nehmen Sie zum Beispiel Psalm 34. Psalm 34, Verse 19 und 20. Da ist von einem Gerechten die Rede. Und da heißt es, kein Bein wird ihm gebrochen. Alle Gebeine bleiben intakt. Im Neuen Testament wird diese Stelle erwähnt und es wird gesagt, sie hätte sich in Jesus Christus erfüllt. Nach diesem Wort hätte also der Kriegsknecht, der Soldat darauf verzichtet, die Beine von Jesus zu schlagen, sodass sie gebrochen wären. Im unmittelbaren Zusammenhang in Psalm 34 scheint der Gerechte, der Fromme, der Chassid in Israel zu sein. Wie ist das zu verstehen? Wieso kann der neutestamentliche Schreiber diesen Text spezifisch auf Jesus anwenden? Weil er eine heilsgeschichtliche Perspektive hat. Er weiß, dass alles, was ein Gerechter ist, er letztlich nur hat und ist durch den Messias. Diesen Engpass müssen wir erkennen. Das ganze Volk Israel ist dargestellt in einer Person. Er nimmt die Stelle seines Volkes ein. Und was mit ihm geschieht, das ist jetzt das Los der Einzelnen, die auf ihn hoffen. Sodass endgültig, vom Ende her gesehen, Gott in Christus das Heil seines Volkes ist. Und schlussendlich wird es so sein, wie wenn er überhaupt nicht gelitten hätte. Unterwegs gibt es vieles Leiden, es gibt Beinbrüche und allerhand, ja. Aber von der heilsgeschichtlichen Perspektive kann Gott schon im Alten Testament sagen, letztlich mangelt es einem Frommen an nichts. Weil Christus da ist. Der gute Hirte ist. D. Wenn ich das Alte Testament als Neutestamentkenner lese, will ich jetzt im Alten Testament mehr erfahren über neutestamentliche Wahrheiten. Ich habe das schon anklingen lassen. Weil vieles, was im Neuen Testament geschrieben steht, im Alten Testament gewurzelt ist, dort seine Ursprünge hat, will ich jetzt das Alte Testament lesen, um mehr über neutestamentliche Wahrheiten zu erfahren. Da kann ich zum Beispiel sogar 3. Mose mit Gewinn lesen. Eins der trockensten Bücher der Bibel. Ich weiß nicht, was trockener ist, erst 3. Mose oder 1. Chronik. Aber wenn man Hebräer gelesen hat, ja, dann merkt man, dass da vieles von Bedeutung ist. Und dann lerne ich mehr vom Heil, wenn ich die zwei Bücher zusammennehme. Das ist nur ein Beispiel. Die Propheten wären ein anderes Beispiel. Sogar die Geschichte in 1. Mose gewinnt an Bedeutung. Durch die Brille des Neuen Testamentes gelesen. E. Ich kann jetzt auch Einzelheiten im Alten Testament besser verstehen. Hier und da sind genaue Hinweise im Neuen Testament über wie ein alttestamentlicher Text zu verstehen war, beziehungsweise gibt es dort Ergänzungen. Einige Beispiele. In Hebräer 9 stehen zwei Angaben, die wir so im Alten Testament nicht haben. Erstens, der Räucheraltar. Dort steht nur Räucher, aber wahrscheinlich ist Räucheraltar gemeint und nicht Räuchfass. Der Räucheraltar, ich muss es so sagen, er spricht vom vorderen und vom hinteren Zelt oder vom, vorderen und hinteren Teil der Stiftshütte. Er erwähnt zwei Gegenstände, die im vorderen Teil waren, und dann sagt er, sehr genau formuliert, der zweite Teil hatte. Und dann erwähnt er als erstes den Räucheraltar. Aber wo stand er? Er stand im vorderen Teil. Und jetzt erkühnen sich einige leichtfertige Ausleger zu der Aussage, hier hat der Schreiber einen Fehler gemacht, offensichtlich. Moment einmal. Wenn Sie das so stehen lassen, wie ein ehrlicher Leser, dann und dem mal nachgehen, dann wird das eine höchst bedeutende Aussage. Wenn man alle Texte liest, das heißt, was der Schreiber in Hebräer, der Hebräerschreiber, hat ja eine gewisse Mitte in der Besprechung der Stiftshütte. Und die Mitte ist der Dienst des Hohenpriesters am Versöhnungstag. Und der ist ein Bild von Jesus Christus. Er will sprechen in 11 bis 14 von dem Dienst unseres Hohenpriesters. Und er will zeigen, dass dieser Opferdienst, das ist die Kulmination, der Höhepunkt im Hebräerbrief, der Opferdienst unseres Hohenpriesters ist das eigentlich und das Bessere, das wir heute haben. Und desbezüglich spricht er, in dieser Verbindung spricht er vom Räucheraltar. Denn am Versöhnungstag hatte dieser Altar eine ganz besondere Funktion. An dem Tag war er dem Inneren zugeordnet. Sonst in dem täglichen Gottesdienst war er dem Inneren zugeordnet. Aber an dem Tag war er dem Zweiten zugeordnet. Es ist sogar möglich, dass wenn der hohe Priester ins Allerheiligste geht, er muss ja den Vorhang zur Seite ziehen, um reinzukommen, und es ist möglich, dass er dann um seine Handlung jetzt, er muss jetzt Feuer nehmen von dem Weihrauch nehmen von diesem Altar, um dieses tun zu können, kann es sein, dass er den Vorhang hinter sich, hinter den Altar zieht, sodass jetzt der Räucheraltar im Allerheiligsten ist. Und dann kann er seinen Dienst tun. Er muss jetzt von diesem Weihrauch nehmen und hier im Allerheiligsten räuchern. Und dann muss er Blut. Er kommt also vielleicht zwei oder dreimal ins Allerheiligste an diesem einen Tag. Das zeigt auch, denn der Räuchertal spricht vom Gebet und von der Anbetung, von einer ganz besonderen Anbetung. Und das zeigt auch, dass die Anbetung Gottes nur möglich ist in Verbindung mit dem besprengten Blut. Ja. Und dass die Anbetung eine sehr wichtige Rolle hat im Leben eines Christen.
Ja, bei mir steht Räuchergefäß, ist dann falsch.
Es ist beides, Gefäß und Altar sind Ergänzungen des griechischen Wortes. Und an und für sich kann es sich auf dies oder auf das beziehen. Der Übersetzer ist hier in Verlegenheit. Ich persönlich habe einfach Räucher übersetzt. Das ist ein bisschen holprig, aber um einfach das offen zu lassen, ja. Aber in der so ist es mit der Bibel. Man hat einige Begriffe dort, manchmal meint man kann es sich leisten, ihn schon deutlich zu machen, damit der Leser schon weiß, worum es sich handelt. Manchmal meint man, das ist eine schwere Überlegung des Übersetzers. Da muss man ihn vielleicht stehen lassen und es dann der Auslegung überlassen und dem Verkündiger die Forschung überlassen, um jetzt darüber zu sprechen und der Gemeinde es deutlich zu machen, dem Leser, der allgemeinen Leser der Schrift. Dann wird auch erwähnt, dass der Krug mit Manna und der Stab Aarons, der gekrönt hatte, sich in der Bundeslade befanden. Das steht so zunächst wohl nicht im Alten Testament in Levitikus, in 3. Mose. Aber wir wissen von hierher, dass sie in der Bundeslade gewesen waren. Das heißt, der Schreiber spricht durch göttliche Heiliggeist-Offenbarung und ergänzt das Alte Testament. Ein anderes Beispiel haben wir in Apostelgeschichte 15. Übrigens, in Es dürften Könige sein und vielleicht auch sogar wieder in Chronik. Da steht geschrieben, man macht in der Bundeslade war nichts mehr. Die Gesetze sind wohl verloren gegangen. Oder war, heißt es nichts als die Tafeln? So. Nichts, ich glaube, so heißt es, nichts als die Tafeln. Mit anderen Worten, es war wohl mehr drin gewesen. Aber das liest man nicht in 2. Mose oder in 3. Mose. Und so haben wir hier Ergänzung. Apostelgeschichte 15 haben wir ein Beispiel von, wie ein hebräischer Text zu lesen ist. Das Hebräische hat ja keine Vokale von zu Hause aus. Und da wird nachgeholfen mit Punkten und Strichen in verschiedener Konstellation. Und manchmal gelingt es dem Abschreiber nicht, die Punktuation richtig zu setzen. Es kann ein Wort dies oder das manchmal bedeuten, je nach Punktuation. So kommt ein anderer Sinn heraus. Es gibt Ausleger, und diesem werden Sie wohl immer wieder begegnen, es gibt Ausleger, die sehr leichtfertig mit diesem Problem umgehen. Und die sagen sehr, sehr schnell, die neutestamentlichen Schreiber hätten einfach die Septuaginta benutzt, und obwohl sie nicht gerade das genaue Wort Gottes war, aber die nahmen es ja nicht so ernst. So schnell wird das gesagt. Man muss hier sehr vorsichtig und differenziert denken. Es gibt Stellen, viele Stellen, am meisten werden im Neuen Testament wahrscheinlich aus der Septuaginta zitiert. Aber jetzt muss man unterscheiden zwischen Deutung oder Übertragung des Gedankens des Textes und genauem Zitat. Und das kommt nicht immer zum Ausdruck. An gewissen Stellen wird klar, dass der neutestamentliche Text uns offenbart, uns zeigt, wie der alttestamentliche Text eigentlich zu lesen gewesen war. Egal, ob das Septuaginta ist, ob das der masoretische Text ist oder irgendein anderer Text. Das ist in Apostelgeschichte 15 der Fall, ich weise nur darauf hin, wo Jakobus Amos zitiert. Ich weiß nicht genau, welcher Vers das ist. Und die Ausleger sollten dieses, einige tun das, einige nehmen es ernst. Da liest Jakobus den Text etwas anders, als der masoretische Text es uns lesen will, lassen will im Alten Testament, in unserem hebräischen Alten Testament. Ein anderes Beispiel ist Judas. Der Judasbrief, der von einem kleinen Ereignis erzählt, das in 5. Mose nicht berichtet wird, was sich zutrug, nachdem Mose gestorben war. Da gibt es einen Streit zwischen Michael und Luzifer. Das ist eine Ergänzung, eine wesentliche Ergänzung. In Matthäus 19 haben wir ein anderes Beispiel. Da wird uns erzählt, warum Gott 5. Mose 24, Vers 1 hatte schreiben lassen. In 5. Mose wird uns das nicht gegeben. Jesus sagt, wegen eurer Herzenshärtigkeit, weil die Israeliten verhärtete Herzen hatten, deshalb erlaubte Gott, beziehungsweise machte er Neuregelungen für den Fall einer Ehescheidung. Wenn eine Ehescheidung stattfindet, dann soll es so und so zugehen. Die Ehescheidung wird als solche nicht geboten. Ob sie toleriert wird, in einem gewissen Sinne ja. Die Schrift spricht davon, dass Gott gleichsam ein Auge zudrückt, bis Jesus kommt. Auf jeden Fall wird Neuregelung getroffen auf einer zweiten Ebene, sodass die Gesellschaft noch in diesem zweiten Netz gleichsam gefangen wird, damit nicht alles ausufert, wenn man den ersten Willen Gottes übertreten hat. Das ist eine neue Information. Und wenn wir jetzt Markus 11, den Ehescheidungstext dort in Markus 11, mit dem Ehescheidungstext von Matthäus 19 vergleichen, dann lernen wir, dass diese zwei Texte nicht eine Begebenheit sind, wie einige Ausleger es zu schnell sagen, sondern es sind zwei Begebenheiten. Wahrscheinlich ist die eine jenseits östlich vom Jordan geschehen und die zweite zwischen Jordan und Jerusalem. Und wenn das zwei Begebenheiten sind, wie Markus und Matthäus das zum Ausdruck bringen, dann lernen wir, wie 5. Mose 24 zu lesen ist. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles ausführlich zu zeigen. Ich will nur hinweisen darauf, dass das Neue Testament uns hilft, einige Stellen im Alten Testament besser zu verstehen. Die Ausleger rätseln, wie soll man 5. Mose 24, 1 und 2 übersetzen? Wo ist der Konjunktiv und wo beginnt der direkte Indikativ? Und ich gebe Ihnen das Resultat meiner Forschung. Wie 5. Mose 24 nach dem Neuen Testament, wie Jesus es verstanden haben will. Jesus zeigt uns hier, wie dieser Text zu lesen ist. Wenn Sie 5. Mose 24 aufschlagen. 1 und 2. Wenn ein Mann eine Frau genommen und sie geehelicht hat und es geschieht, übrigens, da sehen Sie die zwei Stadien, vielleicht der hebräischen Sitte nach, wo die Hochzeit aufgeteilt wird in zwei Phasen. Die Verlobung ist bereits die erste Etappe der Verehelichung. Somit sind die Leute verheiratet. Sie leben aber noch nicht zusammen, aber der Vertrag ist gültig. Da kann man sprechen von dem Nehmen einer Frau. Und dann die eigentliche Hochzeit, die Feier, nachdem man dann beginnt zusammenzuleben, das wäre dann die Ehelichung. Und es geschieht, immer noch Konjunktiv, wenn ein Mann eine Frau genommen und sie geehelicht hat, und es geschieht, dass sie nicht Gnade findet in seinen Augen, weil er etwas Schamwürdiges an ihr gefunden hat. Und er soll, jetzt in Klammern, und er soll, wenn er sie entlässt, ihr einen Scheidebrief schreiben. Das ist nach Jesus ein Gebot, nicht Konjunktiv. Er soll ihr einen Scheidebrief schreiben und ihn ihr in die Hand geben. Und jetzt wird nach dieser Klammer der Konjunktiv fortgesetzt in Vers 2. Und wenn er sie aus seinem Hause entlässt und sie aus seinem Hause geht, und hingeht und die Frau eines anderen Mannes wird, dann, 3 und 4, kommt der Indikativ, die Vorschrift. Dann darf er sie nicht mehr wieder zur Frau nehmen, und so weiter. Das ist ein Beispiel, wie das Neue Testament uns hilft, das Alte Testament zu lesen. Ein anderes Beispiel, wo das Neue Testament uns Offenbarungshilfe oder Momente gibt, wäre Hebräer 11. Dort hätten wir eigentlich einiges, glaube ich. Aber ein kleines Beispiel. Woran dachte Abraham, als er und Isaak auf dem Wege nach Moria waren? Es heißt im Alten Testament, und gingen die zwei miteinander. Sie können sich vorstellen, wie es Abraham zumute ist. Er soll ja seinen Sohn opfern, ja. Und da entsteht die Frage, woran denkt Abraham jetzt? Und der Hebräerschreiber weiß es. Der kann uns das sagen. Er schreibt mit Hilfe des Heiligen Geistes. Er dachte, Gott könne ihn vom Tode erwecken. Und deshalb im Glauben kann er diesen Weg gehen. Denn er weiß, Gott hat diesen Jungen, nicht den Ismael, er hat diesen Jungen bestimmt als meinen Samenträger. Und er ist noch gar nicht verheiratet, hat noch keine Kinder, also wenn ich ihn töten soll, wird Gott ihn auferwecken. Das ist, was er denkt. So viel zum ersten Abschnitt. Wie lese ich das Alte Testament? Wie einer, der das Neue kennengelernt hat. In einem zweiten Abschnitt will ich jetzt einige praktische Hilfen weitergeben zum Lesen alttestamentlicher Schrift. Einige praktische Hilfen. Mit welchen Hilfsmitteln zum Beispiel kann ich meine Bibel lesen, auch das Alte Testament? Mit Hilfe von Bibeln mit Parallelstellen. Nicht alle Bibel haben sie, aber viele haben sie. Einige haben mehr als andere. Das ist schon zunächst einmal eine große Hilfe, wenn man eine Bibel mit guten Parallelstellen hat. Dann kann man viel mehr vom Text haben, vom Studium des Alten Testamentes. Eine weitere Hilfe ist eine Wortkonkordanz, sodass man mal bestimmten Begriffen nachgehen kann. Und wenn Sie Hebräisch kennen, beziehungsweise ein hebräisches Hilfsbuch gebrauchen können, gibt es dort Wortkonkordanzen, die den ich weiß nicht, ob das im Deutschen, ich glaube nicht, dass es im Deutschen gibt. Es gibt eine Konkordanz, die die Stichwörter im Hebräischen aufzeigt und dann den Text der englischen Bibel, wo die Versteile, dieses Wort vorkommt, aus der englischen Bibel genommen werden. Eine gute Hilfe. Eine Begriffskonkordanz ist sehr hilfreich. Und die von Haus ist immer noch exzellent ausgezeichnet zum Studium der Heiligen Schrift. Da sind Konzepte, also schon Gliederungen zu verschiedenen Begriffen. Die ist durchaus erschwinglich, ein kleines Büchlein, aber sehr hilfreich. Sie können auch ein schweres Begriffslexikon kaufen bei Brockhaus. 2 Bände, glaube ich, ist es. Sehr hilfreich.
In welchem Verlag ist es von dem Haus?
Haus? Telos? Ist es jetzt bei Telos? Ich weiß nicht, wo es rausgegeben ist. Es ist schon ein älteres Buch. Kann sein, dass Telos es rausgibt. Es ist neu aufgelegt worden, auf jeden Fall. Dann verschiedene Wörterbücher, Lexika. Es gibt schon seit vielen Jahren das von Rienecke. Früher gab es das von Zeller, glaube ich, und anderen. Es gibt verschiedene Lexika, Wörterbücher. Und dann gibt es verschiedene Bücher zu Spezialthemen, natürlich auch Kommentare. Mit den Kommentaren ist etwas schwierig, weil die meistens mehrere Bände sind. Jetzt gibt es neuerdings den Kommentar der englischen Studentenmission, der übersetzt wurde und überarbeitet wurde, in einem Band von Brockhaus. Kommentar zur ganzen Heiligen Schrift in einem Band. Allerdings muss ich hinzufügen, wenn Sie Lexika benutzen oder Kommentare, bei den Konkordanzen ist es ja nicht so schlimm, aber wenn Sie Hilfsbücher zur Hand nehmen, die schon Kommentare sind, wo etwas hinzugefügt und etwas darüber gesagt wird, müssen Sie immer wieder sehr vorsichtig sein. Immer wieder fließt etwas Kritisches hinein. Das ist zu bedauern, aber selbst aus den sogenannten evangelikalen Verlagen kommen solche Bücher, und ich persönlich kann es nicht verstehen, dass man hier nicht sorgfältiger ist. Meines Erachtens ist die monetäre Überlegung nicht genügend, um das zu rechtfertigen. Und ich meine, die werden eines Tages zur Verantwortung gezogen werden dafür, dass sie wussten, dass hier trügliches Material enthalten ist, und sie haben es dennoch verkauft. Das ist nicht zu verantworten. Ein Verleger muss als Christ das verantworten, was er in die Welt schickt. Es gibt gute Kommentare, wenige, aber bei Sie müssen immer vorsichtig sein und vergleichen. Prüfen, 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 kontrollieren. Jetzt einige Sprachhilfen, sprachliche Hilfen. Diese können nur selektiv bzw. auszugsweise gegeben werden, aber einige Beispiele von sprachlichen Hilfen, sodass man wenigstens an dieser Stelle etwas vorsichtig wird. Ein Beispiel wäre die stille Voraussetzung oder die etwas nicht Erwähntes im Text, das aber im Text vorausgesetzt wird. Das merkt man, wenn man den Text liest, manchmal schon in dem Satz, manchmal erst beim Zusammenhang. Zum Beispiel, 1. Mose 2 steht geschrieben, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Stimmt das?
Sicherlich.
Sind Sie sich so sicher?
Also nach den Geistesgaben gestern kommt es darauf an. Gnadengaben, ja.
Wie?
Es kommt jetzt eben darauf an, was mit dieser Einsamkeit, welche Einsamkeit zu welchen Wesen durchbrochen werden soll.
Ja, das ist mal eins. Ja, das ist mal eins. Es wird vorausgesetzt, dass von der ehelichen Gemeinschaft die Rede ist, an dieser Einsamkeit, dass er nicht alleine ohne Gegenüber erleben soll. Nicht von einem, da ist nicht die Rede von einem Mann, sondern von einer Frau. Ja. Und dann ist noch die zeitliche Komponente. Zu diesem Zeitpunkt, bis jetzt, war es gut gewesen. Sonst hätte Gott nicht erst den Adam geschaffen. Was Gott tut, ist immer richtig. Wenn jetzt für diese paar Stunden, oder wie lange es gewesen ist, denn sie sind ja als weit am selben Tag geschaffen, wenn Gott diese Reihenfolge gewählt hat, dann war es das Richtige und dann das Gute, dass Adam für diese Zeit allein war. Ist prophetisch gemeint. Das heißt, in die Zukunft. Es ist nicht auf die Dauer gut. Das ist vorausgesetzt. Dieser kleine Zusatz auf die Dauer oder hinfort, das ist natürlich klar. Aber wir müssen, wenn wir das lesen, mal überlegen, wie, was da alles verstanden werden könnte. Es gibt dann diese flinken Leute, die überall Widersprüche suchen, und die greifen solche Texte auf. Es hat mal eine Gruppe gegeben in England, die hat sich als Gruppe die Mühe gemacht, überall diese sogenannten Widersprüche zu finden. Und da haben sie das an die große Glocke gehängt. Ein anderes Beispiel haben wir in 1. Samuel 16, Vers 7. Da steht geschrieben, Gott sieht nicht, was vor Augen ist. Stimmt das? Ist Gott blind? Was ist vorausgesetzt? Ein kleines Wörtchen. Ergänzen Sie den Satz und dann haben Sie es, wie wir das. Nur. Ganz einfach. Aber so drückt man sich aus. Und das müssen wir in Kauf nehmen. Ja, das müssen wir einfach. Wir müssen uns daran gewöhnen. Und wir haben uns daran gewöhnt. Nicht alle Leute, aber der wohlwollende Bibelleser, der hat keine Schwierigkeit damit. Aber er muss wissen, dass die Bibel so spricht. Und an einigen anderen Stellen, wo das nicht so offensichtlich ist, muss man auch vorsichtig sein. Die Bibel will also im Zusammenhang ernst genommen werden. Man darf keinen Einzelsatz aus der Bibel nehmen und ihn zu einer einsamen Bibel hervorheben, ja, oder erheben und sagen, es steht geschrieben, basta, fertig. Nein, noch nicht basta, noch nicht fertig. Psalm 16, Psalm 16, Vers 11. Anfang. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, steht geschrieben. Stimmt das? Was ist hier vorausgesetzt? Ist etwas vorausgesetzt? Denn nicht jeder Bibelleser oder jeder Mensch könnte zu Psalm 16 gehen und Vers 11 einfach so lesen und das für sich anwenden. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Unter welchen Umständen? Ja. Genau. Dass man bereit ist, den Weg des Lebens gezeigt zu bekommen, was nicht jeder bereit ist, wozu nicht jeder bereit ist. Das wissen wir nicht immer, dass wir nicht bereit sind. Das muss uns Gott dann zeigen. Manche denken, sie wären bereit. Und dann muss Gott Vorarbeit tun und muss Vorbereitungsarbeit tun. Sprüche 6. Sprüche 6, Vers 20. Ab Vers 20. Bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters. Und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Binde sie beständig auf dein Herz, hänge sie um deinen Hals und so weiter und so weiter. Nur unter einer Bedingung. Welcher? Unter welcher Bedingung soll man bewahren, was der Vater gesagt hat und die Lehre der Mutter nicht verwerfen? Ja. Wenn, was die Eltern sagen, mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Ja, das wird hier vorausgesetzt. Unter anderen Umständen nicht. Dann soll man das nicht bewahren. Das Gebot der Eltern ist nicht über, steht nicht über dem Gebot Gottes. Hier wird vorausgesetzt, dass es gläubige Eltern hat, gottesfürchtige Eltern, die Gottes Wort weitergeben. Wenn das der Fall ist, dann soll man das beherzigen, weil es Gottes Wort ist. Nicht, weil die Eltern einfach von sich aus absolute Autoritäten wären. Jona ist noch ein Beispiel. In 40 Tagen wird Gott Ninive untergehen. So wie er das sagt, stimmt es ja nicht. Es wird etwas vorausgesetzt. Wenn Ninive nicht Buße tut, und das weiß der König von Ninive. Wenn das nicht der Fall ist, wozu dann noch 40 Tage? Ja? Wozu 40 Tage? Und dass er das liest oder hört, dass Gott ein gnädiger Gott ist, das heißt, dass er ihnen noch Bußraum gegeben hat, das zeigt sich darin, dass er Buße tut. Das ist die Voraussetzung, die implizite Voraussetzung. Jetzt haben wir eine andere Gruppe von Texten, in denen ein vorgezogener Gebrauch vorhanden ist, oder ein proleptischer, sagen wir, ein proleptischer Gebrauch eines Begriffes oder eines Ausdruckes. Ein Beispiel haben wir in 1. Mose 14. 1. Mose 14. Vers 7, Entschuldigung. Danach kehrten sie um und kamen zum Brunnen Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Land der Amalekiter. Jetzt müssen wir uns Folgendes vergegenwärtigen. 1. Mose besteht aus Berichten, die weitergegeben wurden von Generation zu Generation. Mose bekommt diese Berichte in die Hand und redigiert sie, und so heißt das erste Buch jetzt das erste Buch Mose, aber nicht, weil alles Material in ihm durch Offenbarung erst von ihm stammte. Es scheint jetzt so, als ob er den Text so redigiert hat, dass wenn die Leute seiner Zeit nach Kanaan kommen, der Text jetzt für sie verständlich ist und sie sich orientieren können im Lande. Zur Zeit des Ereignisses von 1. Mose 14 gibt es noch keine Amalekiter. Die gibt es aber, wenn Israel ins Land Kanaan kommt mit diesem Buch. Damit also die Israeliten wissen, was das für ein Gebiet ist, identifiziert Mose es schon proleptisch. Das heißt, der Begriff Amalekiter wird in dieser Erzählung vorweggenommen, vorgezogen. Damals hieß es noch nicht so, aber es ist das Land, das später das Land der Amalekiter ist. Amalek ist ja ein Sohn oder ein Enkel von Esau. Und der kommt erst nach Isaac und Isaac erst nach Abraham. Isaac wird erst später geboren. Zu diesem Zeitpunkt ist Isaac noch nicht einmal geboren. Also Amalek kann es noch nicht geben und auch keine Amalekiter. Obwohl es natürlich, obwohl ein Begriff manchmal einen Namen zum Beispiel verschiedene Leute bezeichnen kann. Aber in diesem Fall ist wahrscheinlich schon an die späteren Amalekiter zu denken. 1. Mose 27. 1. Mose 27, Vers 23. Aber er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau, wie die Hände seines Bruders Esau, und er segnete ihn. Aber jetzt noch nicht. Der Berichterstatter fasst hier zusammen, was daraufhin geschah, aber bevor er ihn segnet, hat er noch einiges zu sagen. Das heißt, daraufhin hatte er vor, ihn zu segnen. Aber bevor er es tut, fragt er ihn noch, bist du mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin's. Da sprach er, so bringe mir her, mein Sohn, von deinem Wildbrett zu essen, dass dich meine Seele segne. Er hatte das also noch nicht getan. Da brachte er es ihm und er aß. Er reichte ihm auch Wein und er trank. Und Isaak, sein Vater, sagte zu ihm, komm her, mein Sohn. Ist doch sich noch nicht ganz sicher. Und küsse mich. Er trat hinzu und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, segnete er ihn und sagte, sieh, der Geruch meines Sohnes ist mein wie ein Geruch des Feldes, das Jahwe gesegnet hat. Gott gebe dir und so weiter. Dann kommt der Segen. Ja. Das heißt, Geschichten werden nicht immer genau chronologisch erzählt. Ein weiteres Beispiel proleptischen Gebrauches wäre Daniel 1, Vers 1. Daniel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht König. Das heißt, der Nebukadnezar, vom Standpunkt des Lesers aus, der später König wurde. Jetzt ist er noch General, aber er wird dann später König. Im Neuen Testament haben wir ähnliche Beispiele, aber wir sind jetzt beim Lesen des Alten Testamentes. So beschränken wir uns jetzt. Dann gibt es ferner eine sprachliche Hilfe in Bezug auf Begriffe. Es gibt bestimmte Begriffe, die mehrere Bedeutungen haben können. Das sollte man nicht vergessen. Der Begriff, der hebräische Begriff Elohim, zum Beispiel, kann Gott bedeuten, der Gott Israels, oder auch der allgemein der Gott aller Welt. Er kann Engel bedeuten. Er kann auch Richter bedeuten. Deshalb ist der Übersetzer manchmal in Verlegenheit, wie er das Wort übersetzen soll. Meistens allerdings schon Gott. Das Wort fürchten kann mehrere Bedeutungen haben. Wir haben im Deutschen den Vorteil, dass wir zwischen Furcht und Angst unterscheiden können. Das ist schon einmal eine Hilfe. Aber im hebräischen Wort ist das wohl nicht sofort gegeben. Einige Male bedeutet Furcht letzte Orientierung. Letzte Orientierung. Man muss keine Angst haben. Es bringt nur zum Ausdruck, wie man wirklich sich verhält. Wenn es heißt, in Hebräer 11, er fürchtete nicht, Mose fürchtete nicht den Zorn des Königs. Natürlich ist Mose von Ägypten geflohen, ja. In diesem Sinne hat er Angst um sein Leben. Aber sein Handeln steht, sagt der Schreiber, nicht letztlich in diesem Zeichen, sondern sein Handeln steht im Zeichen der Hoffnung auf den Messias und im Glauben an diesen Messias. Das ist letztlich die innere Ausrichtung des Mose. Wenn es heißt, dass die Eltern von Mose nicht sich nicht fürchteten, natürlich haben sie Angst gehabt um das Kind als Menschen, aber was sie da tun, zeigt, dass sie nicht Angst haben letztlich, dass sie, auch wenn sie sterben müssen, sondern sie handeln im Glauben an Gott. Sie merken, Gott hat seine Hand gelegt auf dieses Kind. Es ist etwas Besonderes an ihm. Sie orientieren sich an Gott. Und immer wieder, das ist mir eine Hilfe gewesen, das so einmal zu sagen, Furcht ist letzte Ausrichtung, wie ich mich wirklich letztlich orientiere. Das Wort Herz kann auch verschiedene Bedeutungen haben. Oft bedeutet es einfach gleich innerer Mensch. Das ist für uns im Deutschen etwas schwer. Wir müssen uns daran gewöhnen. Das ist übrigens noch ein Aspekt. Gewisse hebräische oder auch griechische Wörter werden wiedergegeben mit bestimmten deutschen Wörtern, die deutschen Wörter werden aber anders gebraucht heute manchmal als das Wort, das sie übersetzen, damals gebraucht wurde. Unter Herz soll man einfach den inneren Menschen verstehen. Allerdings kann es sich manchmal auf das Gewissen im inneren Menschen beziehen. Wenn Davids Herz schlägt, dann plagt ihn das Gewissen. Aber im inneren Menschen. Böses kann verschiedene Bedeutungen haben. Muss nicht immer Sünde bedeuten. Wir sprechen von einem Krebs, der von einem Gewächs, wie sagt man, von einem Geschwür, das bösartig ist. Also wir sagen nicht, dass es sündig ist, sondern es hat schädliche Bedeutung. So wird das Wort Böses auch, oder das Wort Übel in diesem Sinne manchmal gebraucht. Wenn zum Beispiel es in Jesaja heißt, Gott hat das Böse geschaffen, nicht das die Sünde, sondern die Folgen der Sünde, die hat er geschaffen. Das Schädliche in dieser Welt kommt übrigens nicht von Satan, wie einige wähnen. Und dann wollen sie gesund sein im Zeichen des Kampfes gegen Satan. Nein, die Krankheit und der Tod kommen von Gott, nicht von Satan. Das heißt aber nicht, dass Gott es nicht erlauben würde, dass Satan diese Dinge gebraucht, wie Gott es auch erlaubt, dass Satan gute Dinge, die Gott geschaffen hat, gebraucht. Aber der Ursprung ist von Gott, dem Heiligen. Ein weiteres Beispiel, einige Namen. Der Name David kann zweierlei bedeuten. Die Person in Israel, die dann König wurde, aber dann auch der Messias. Ezechiel 34, Vers 24. Wenn ich mich nicht irre, bezieht es sich da auf den Messias. Elia wird kommen, sagt Malachi, aber ist schon längst tot. Da wird, um Elia als Bild zu gebrauchen, als Typus, da wird jemand Elia genannt, Jesus identifiziert ihn später als Johannes den Täufer, der aber ähnlich sein wird wie Elia. So bekommt er dieselbe Bezeichnung. Ähnlich wie Antichristus. Da ist der Epiphanes von der Makkabäerzeit ein Vorbild vom Antichristus. Ein weiteres Gebiet, auf das es gilt zu achten, wäre die Perspektive. Einige, wir haben schon ein wenig, ja.
Können Sie kurz mal sagen, wie das ist mit Elia und Johannes dem Täufer, ob Johannes der Täufer wirklich Elia ist oder ob es nur als Bild gebraucht wird? Weil einige sagen, da Elia ja nicht gestorben ist, dass Johannes der Täufer der wirklich leibhaftige Elia war.
Vom ganzen Tenor der Heiligen Schrift, wäre auch diese Art von Reinkarnation wahrscheinlich ausgeschlossen. Man nimmt es für eine echte Reinkarnation, aber dies wäre eine andere Version davon. Die Frage ist, ob Elia heute wirklich leibhaftig im Himmel ist. Er ist leibhaftig gen Himmel gefahren, aber ob er den Leib im Jenseits hat, ist noch eine Frage. Auch Mose ist gestorben, ja. Henoch ist der andere. Ja.
Also ich denke, ich hätte hier noch eine gute Stelle, das mal Jesus auch erklärt, und zwar im Lukas-Evangelium, wo Jesus von Johannes dem Täufer folgendes sagt: Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Ja. Das ein Vergleich ist zu Elia. Ja. Also in der Kraft und im Geist Elias wird Johannes der Täufer vorgehen. Das steht in Lukas 1, Vers 17. Mhm.
Dabei ist zu bemerken, das ist eine gute Stelle, um das zu zeigen, dass die Bibel nicht alles, was sie sagt, so deutlich sagt, wie wir es gern gesagt haben möchten. Sie ist geschrieben für glaubende, vertrauensvolle Menschen, die offen sind für Gott und seinen Willen tun wollen. Und für solche Leute genügt auch mal etwas Enigmatisches, etwas, das nicht gerade so, genau wie in der Familie, wir verstehen uns, wir verstehen unsere Sprache. Gott nimmt dieses Risiko in Kauf, dass er missverstanden wird. Und wer jetzt nicht glauben will, der kann sich manchmal mit solchen Texten wie mit einem Strick erhängen, ja.
Es wird ja auch so sein, dass Gott ja eigentlich niemand dazu zwingen will, dass er glaubt, weil wenn es dann alles so ganz hundertprozentig klar wäre und dass man den Verstand verstehen könnte, ja, dann wäre man ja rasch gezwungen zu glauben.
Dann wäre ich vor allem Gott im Griff.
Ja, ja, ja. Gut, machen wir hier vielleicht doch eine Zäsur, eine Pause.